Es fühlt sich einfach seltsam an. Alles ist so ein bisschen in hilflose Watte gepackt. Hier im Rheinland feiern die Menschen Karneval und heute Nacht hat Russland die Ukraine angegriffen. Krieg in Europa, die NATO hat Verteidigungspläne für Osteuropa aktiviert und dieser Konflikt, der schwelt schon ganz lange, auch in der Kultur. Und über diese Zusammenhänge hat Roman Dubasevich zusammen mit Matthias Schwarz 2019 das Buch Sirenen des Kriegs geschrieben. Und Roman Dubasevich, Juniorprofessor für ukrainische Kulturwissenschaft in Greifswald, ist in den Resonanzen am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend.
Ja, haben Sie das heute Morgen erlebt oder empfunden, dass Putin die Ukraine heute Nacht angegriffen hat?
Wissen Sie, das ist eine Schockstarre und das Frösteln und das Zittern, das uns schon seit einigen Wochen begleitete, mich und meine Frau und viele unserer Bekannten und hier in Deutschland im sicheren Westen, das hat heute richtig zugenommen. Ich musste mich richtig sammeln, bevor ich zu Ihrem Interview gefahren bin und so betroffen machen diese Bilder der Zerstörung aus der Ukraine, der Wolken, der Bombenwolken über dem Horizont der friedlichen Städte.
Was bekommen Sie gerade aus der Ukraine mit, vielleicht von Familienmitgliedern oder auch von Freunden?
Ich habe das Privileg, dass ich aus dem Westen des Landes komme, aus der Westukraine, aus dem westukrainischen Lemberg. Und dort ist die Lage relativ stabil. Es gab Angriffe auf Militärbasen, auch dort in Ivano-Frankivsk und in der Nähe von Brode. Aber die Stadt bleibt weitgehend sicher. Dagegen glaube ich, dass die Menschen, die in Kharkiv leben, die in Sumy leben, wirklich in Todesangst existieren im Moment. Ich habe in den Nachrichten gesehen, dass durch den Beschuss von Militärflugbasen in der Nähe von Tschuhuyev, das ist eine Stadt nicht weit von Kharkiv, im Gebiet Kharkiv, dass da auch große Schäden in der zivilen Infrastruktur entstanden sind. Ich habe Bilder von zerstörten Häusern gesehen, es war die Rede von Kindern, die getroffen wurden. Ja, es ist ein blankes Entsetzen und eine Hoffnung, dass dem möglichst schnell Einhalt geboten werden kann, damit das nicht noch mehr Menschenleben und Zerstörung fordert.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in Richtung Zivilbevölkerung gesagt, wer das Land gegen den Angriff der Russen verteidigen will, der bekommt auch Waffen. Auch Veteranen hat er aufgerufen. Was glauben Sie, wird das passieren, dass Zivilisten in den Krieg eingreifen?
Wissen Sie, das Tragische an dieser ganzen Situation ist das, dass die Menschen, viele Menschen, gerade so in meiner Generation, entschlossen sind, mit der Waffe in der Hand ihre Heimat zu verteidigen. Und das hat viele Hintergründe. Wir könnten später darüber reden, inwiefern das eine rationale oder irrationale Einstellung ist. Aber auf jeden Fall ist das die Einstellung. Und das erfüllt mich noch mit mehr Sorge und Angst. Und ich weiß, dass meine Landsleute stolz darauf sind, auf diese Verteidigungsbereitschaft. Aber ich denke, wenn man nüchtern über die Möglichkeiten der Zivilbevölkerung nachdenkt, Widerstand zu leisten gegenüber hochtrainierten, hochgerüsteten Truppen, dann löst es bei einem noch mehr Angst und Sorge aus.
In Ihrem 2019 erschienenen Buch, da gucken Sie auf die Geschichte des Verhältnisses zwischen Russland und der Ukraine, auch und vor allem eben durch die Brille der Kultur. Sie schreiben da von einer langen gemeinsamen Geschichte und Nähe, aber eben auch von tiefen gegenseitigen Ressentiments. Was sind das für Ressentiments?
Der Grund, warum jetzt viele Menschen, nicht nur in meiner Generation, so bereit sind zu kämpfen oder bis zuletzt sich zu verteidigen, besteht in einer Vorstellung, dass in diesem Krieg die Zukunft der Ukraine und ihre zivilisatorische Weichenstellung entschieden wird. Ich möchte jetzt nicht in Frage stellen, ob das korrekt ist oder nicht korrekt, aber auf jeden Fall ist es die Vorstellung, die die Menschen in der Ukraine bewegt. Also sie denken, also wenn sie jetzt nachgeben, wenn sie jetzt ihr Land nicht verteidigen, dann bricht morgen ein Genozid ihrer Bevölkerung, eine Vernichtung ihrer Kultur aus. Das ist diese Wahrnehmung, die diesen Krieg prägt und möglicherweise auch auf der ukrainischen Seite. Und auf der russischen Seite haben wir auch mit einer noch mehr eingefahrenen Wahrnehmung zu tun, dass die Ukraine gerade dabei ist, ein Messer in den Rücken Russlands zu stechen und dass Russland alles machen muss, um die Ukraine zu pazifizieren. Ja? Und diese beiden Vorstellungen stehen einander gegenüber und setzen Menschen in Bewegung. Man könnte sagen, dass auf der russischen Seite Geiseln eines Diktators kämpfen gegen die Menschen, die sozusagen ja ihrer Vaterlandsliebe so ergeben sind, dass sie keine andere Möglichkeit sehen, als mit der Waffe in der Hand jetzt für diese Zukunft zu sterben. Das ist die Wahrnehmung in beiden Ländern.
Sie schreiben auch von geschichtspolitischen Obsessionen, die schon lange in den kulturellen Diskursen und künstlerischen Werken präsent waren. Was meinen Sie damit und hätten Sie da Beispiele für?
Zum Beispiel eine Obsession auf der russischen Seite. Ich werde versuchen, jedes Mal diese beiden Konflikte oder Widersprüche einander gegenüberzustellen, damit diese Sackgasse nochmal begreifbar wird. Auf der russischen Seite ist das natürlich diese tief sitzende Angst vor dem Westen, die durch verschiedene Kriege entstanden ist und durch verschiedene Niederlagen, die Russland erfahren hat. Die polnischen Eroberungen im 16. Jahrhundert, napoleonischen Kriege, dann die polnischen Aufstände, der Zweite Weltkrieg, der Zerfall des russischen Imperiums und dann der Zerfall der Sowjetunion. Das ist sozusagen diese traumatische Kette auf der russischen Seite. Und auf der ukrainischen Seite sieht es so aus, dass die Ukraine gerne ein modernes, europäisches, demokratisches Land werden möchten. Aber es hat sich die Meinung durchgesetzt, dass Russland das Haupthindernis auf dem Weg dorthin ist. Ja? Und die ganze jahrhundertlange Beziehung mit Russland wird hauptsächlich durch den Filter der negativsten Erfahrungen gesehen. Also dieser Kriege zwischen dem russischen Zaren und den ukrainischen Kosaken oder später auch der Unterdrückung der ukrainischen Nationalbewegung und dann auch die Sowjetunion und die ganzen Repressionen der Stalinzeit. Und natürlich diese Ereignisse, die Annexion der Krim und der Einfall in der Ostukraine und die Unterstützung des Separatismus hätten oder haben diese Bilder nur bestätigt. Ja, und so stehen beide Konfliktparteien einander gegenüber und sind entschlossen, bis zum Letzten zu gehen.
Wo ich wirklich schlucken musste. Also ich musste bei sehr vielen schlucken, was Wladimir Putin gesagt hat. Aber als er von der Entnazifizierung in der Ukraine gesprochen hat, was natürlich nochmal doppelt hart ist, weil der ukrainische Präsident jüdische Wurzeln hat. Wie erklären Sie sich das, was Putin da redet, über eine Entnazifizierung?
Das ist sicherlich eine schiere Manipulation. Er versucht damit Bezug zu nehmen auf gewisse Tendenzen in der ukrainischen Geschichtsschreibung seit der Unabhängigkeit, indem man nationalistische Helden oder Helden, die für eine Abtrennung von Russland oder eine Distanzierung von Russland sich eingesetzt haben, dass man sie ins Zentrum des nationalen Kanons gesetzt hat. Unter anderem auch solche Anführer der ukrainischen Nationalisten wie Stepan Bandera und so weiter. Aber die Lage ist natürlich viel komplizierter, weil während in der Ukraine eben diese Fehler in der Konstruktion von historischen Bildern gemacht wurden, wurde in Russland Stalin nicht nur verehrt, er wurde auch sozusagen, einige der Maßnahmen, die wie Unterdrückung jeder Opposition und Ausschaltung von Andersdenkenden, die wurden sehr umfassend umgesetzt. Und ja, das ist das, was er zu sagen versucht, aber das ist sicherlich eine Verdrehung der Tatsachen. Sie nimmt Bezug auf einige Fehler, die Ukraine für Geschichtspolitik gemacht hat, die vielleicht auch gewisse, auch viele Intellektuelle gemacht haben und so und Kunstschaffende und ist nicht nur Politiker, sondern die ukrainische Gesellschaft, aber es ist überhaupt kein Grund, um eine derartige Zerstörung anzuzetteln und zu beginnen mit der Ukraine und mit dem eigenen Land, ja.
Ich denke, es ist ziemlich klar, dass die Ukraine gegen das übermächtige Russland militärisch keine Chance hat. Was sollte man aus Ihrer Sicht da machen? Sollte man direkt kapitulieren und dann Menschenleben retten, versuchen zu verhandeln oder eben wirklich kämpfen?
Sie wollen, dass ich mich als ukrainischer Staatsbürger um Kopf und Kragen rede. es gibt so verschiedene Aspekte. Ich denke, ich bin kein Militär, kein Politiker, kein Diplomat. Vielleicht haben Sie so Ihre Protokolle, denen Sie folgen. Als Kulturwissenschaftler weiß ich, dass die Kultur Kriege überleben kann, nur wenn es Menschen gibt, die diese Kultur verkörpern und die diese Welt, die diese Zivilisation verkörpern. Und daher würde ich alles tun, um Menschenleben, Soldatenleben, Menschenleben zu schützen, zu erhalten, um Infrastruktur zu erhalten, um dem Land ein tiefes, ein schreckliches Trauma zu ersparen, dass es für Jahrzehnte zurückwerfen könnte, egal ob es jetzt einen Sieg gibt oder keinen Sieg gibt, was daraus folgt, ob es sozusagen Akzeptieren von den Bedingungen von Putin geht oder um was anderes, das müssen die Politiker entscheiden. Aber ich würde mich in erster Linie um die Erhaltung der Leben in der Ukraine kümmern und weniger von einem militärischen Sieg oder das Aufhalten vom russischen Vormarsch träumen.
Roman Dubasevich, vielen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben. Man kann jetzt gerade nicht so wahnsinnig viel Gutes wünschen. Ganz schwierige Zeit. Hoffentlich kommen wir da alle und vor allem die Menschen in der Ukraine so einigermaßen gut durch. Dankeschön.
Halten Sie bitte Ihren Fokus, Ihre Aufmerksamkeit bei der Ukraine. Dankeschön.